Offside Technikfokus.
Offside and online.
Ihr hört den Offside-Podcast des DBSV und das hier ist der dritte Teil der Reaper-Podcast-Folgenreihe. Was für ein kompliziertes Wort. Ich bin Christian Ohrens und bei mir ist wieder
Toni Barth.
Hallo. Ja, es gab ganz großes Interesse an den ersten beiden Folgen. Wir sagen ein herzliches Dankeschön. Wir sind irgendwie dabei mit diesem Thread, wo alle Folgen und so weiter verlinkt sind, irgendwie die Rekorde beim Offside-Podcast irgendwie so ein bisschen zu brechen. Bedenkt man, seit wann die Folgen online sind und wie viele Leute das sich bisher angeschaut bzw. angehört haben. Wir sind begeistert und damit wir euch noch mehr begeistern können, geht es heute um Musik. Genau, das, was viele bestimmt auch gerne machen würden, aber nicht wissen wie und vor allem nicht, weil sie keinen Mac haben und so weiter. Eines vorweg, für diejenigen, die Quereinsteiger sind, wir sind überzeugte Windows-Nutzer. Das heißt, wir machen Musik am PC, am Windows-PC mit Reaper. Und wie das funktioniert, das werden wir euch heute erzählen. Dazu werdet ihr den einen oder anderen Begriff des Öfteren hören, zum Beispiel MIDI. Wer Musik am Computer machen möchte, der kommt um MIDI nicht herum. Das ist ein bereits seit den 90ern etablierter Begriff im Musikbereich, vor allem wenn man mit dem Computer Musik macht. Was genau ist MIDI, Toni?
MIDI begann als Standard für hauptsächlich Synthesizer, die damals ja die ersten elektronischen musikalischen Geräte waren und eine Art und Weise brauchten, Musik in irgendeiner Definition speichern und wieder abrufen zu können. Das heißt, MIDI beinhaltet hauptsächlich viele, viele Informationen, unter anderem Informationen über Noten, und zwar welche Note wann gespielt wird und für welche Dauer, aber auch zusätzliche Informationen, die dazu dienen, beispielsweise zu beinhalten, wie laut die Note gespielt werden soll oder so typische Informationen, die man vielleicht kennt, wenn man ein Klavier schon einmal gesehen hat. Zum Beispiel wird ein Pedal gerade gedrückt oder eben nicht, oder bei Keyboards beispielsweise wird das Pitch Wheel gerade benutzt, also das Rad, mit dem man die Tonhöhe modulieren kann. Und all diese Informationen wurden damals in MIDI gespeichert, werden sie heute immer noch damals für Synthesizer genutzt, damit man einen Standard hat, der zwischen allen Synthesizern irgendwie identisch ist und gleich ist und ein einheitliches Format ermöglicht. Heute benutzt, um unter anderem Musik am Computer zu machen.
Und um MIDI wird es heute quasi auch die ganze Zeit gehen. Bevor wir damit einsteigen, MIDI-Daten aufzunehmen, müssen wir uns erstmal mit der Frage auseinandersetzen, was brauchen wir eigentlich heute? Denn einfach mit einem Mikrofon ist es heute nicht getan oder mit irgendwelchen Wave-Dateien, die man auf der Platte hat. Damit ließe sich, wenn es Loops sind, natürlich auch musizieren, aber wir wollen das richtig per Hand quasi einspielen. Und dazu braucht man als erstes was? Ein Instrument. Reaper ist eine der DAWs, die Onboard so gut wie keine Instrumente haben. Im Gegensatz zu Samplitude, im Gegensatz zu Logic Pro Tools und wie sie alle heißen. Darum ist Reaper auch, sag ich mal, so kostengünstig. Dafür ist es aber auch, was Instrumente anbelangt, sehr schlank. Hat natürlich den Vorteil, man muss sich von Anfang an selber damit auseinandersetzen, was brauche ich an Instrumenten, was will ich machen, und hat, ich sag mal, nicht irgendeinen, sorry für diejenigen, die die eben genannten anderen Programme nutzen, hat er nicht irgendeinen Instrumentenmüll auf der Platte, den er gar nicht nutzen möchte vielleicht. Wir werden, um es einfach zu halten, den Onboard-Synthesizer von Reaper nutzen, der heißt Resynth. Der klingt so ein bisschen, ja, so Marke Spielzeug Casio-Keyboard, aber für unsere Zwecke heute voll und ganz ausreichend. In unserem Linktree werden wir euch den ein oder anderen Link auch online stellen, wo ihr auch kostengünstig, wenn nicht sogar kostenlos, Instrumente herbekommen könnt. Und wir werden vielleicht später auch mal ein richtiges Instrument spielen und nicht Resynth. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich irgendwas zum drauf rumspielen. Da könnte man entweder ein MIDI-Keyboard nehmen, da werden wir euch gleich zeigen, wie man das einrichtet. Wer jetzt gleich einen Schreck bekommt und sagt, ich habe sowas nicht, möchte aber trotzdem alle meine Entchen spielen, um einfach des Spielens wegen, ja bitte, das ist kein Problem. Reaper bringt nämlich eine virtuelle MIDI-Tastatur mit. Die werden wir später auch einmal kurz zeigen, wie man die aktiviert. So könnt ihr auch ohne externes MIDI-Keyboard am Rechner einfach mal irgendwas klimpern. So, jetzt habe ich viel erzählt. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Und zwar, Toni, du hast ja ein MIDI-Keyboard bei dir stehen und gesetzt dem Fall, wir haben jetzt da draußen auch Leute, die jetzt mit MIDI-Keyboard musizieren wollen. Was muss man tun?
Wir müssen das MIDI-Keyboard, nachdem wir es angeschlossen haben, erstmal mit Reaper bekannt machen. Ich in meinem Fall habe ein sogenanntes Complete Control Keyboard hier, das werden wir gleich sehen. Für wen das vielleicht nichts Neues ist, der sich vielleicht schon mal damit beschäftigt hat, vielleicht früher sogar gesehen hat oder aus welchem anderen Hintergrund auch immer kommt und die Serie kennt, ja, es ist möglich, Complete Control mit Reaper zu benutzen. Allerdings ist die heutige Folge eine sehr stark heruntergebrochene Folge zum Thema MIDI und Musikproduktion. Es gibt noch so, so viel mehr zu sagen. Das heißt, das werden wir heute nicht diskutieren. Aber wer daran interessiert ist, kann gerne in unsere deutsche Reaper Access Gruppe auf WhatsApp kommen und wir klären dort alles Weitere. Wie verheiraten wir nun unser Instrument, das übrigens nicht unbedingt ein Keyboard sein muss. Es kann auch jedes andere MIDI-Instrument sein. Es gibt dort draußen MIDI-Gitarren, es gibt dort draußen MIDI-Schlagzeuge, es gibt dort draußen ganz andere wilde Instrumente. Ich habe hier beispielsweise ein Theory-Board. Ich habe noch verschiedenste andere Instrumente hier. Alle die könnt ihr auf dieselbe Art und Weise mit Reaper nutzen. Dafür gehen wir in die Reaper-Einstellungen. Das können wir entweder über das Optionsmenü erreichen oder wir drücken Steuerung P.
Programmeinstellungen Dialogfeld hier können MIDI-Eingangsgeräte aktiviert werden. Durch Rechtsklick kann außerdem bestimmt werden, ob auch Kontrolldaten Z.D für Steuerungszwecke empfangen werden sollen. Verfügbare MIDI-Eingabegeräte als Track-Eingänge und Schrägstrich oder zur DAF-Steuerung verfügbar. Verfügbare MIDI-Ausgabegeräte als Track-Ausgang verfügbar. Reset-Ton, Baumansicht, MIDI-Geräte 2 von 9 Ebene 1.
Das war jetzt sehr viel Information, die vielleicht auch gar nicht unbedingt alles nötig war. Wichtig ist nur, dass wir in dieser Baumansicht, die wir immer haben, wenn wir in die Reaper-Einstellungen gehen, den MIDI-Geräte-Eintrag auswählen müssen. Und dort drücken wir Tab.
Eingabefeld leer.
Und zwar nochmal.
Suchen Schalter.
Und nochmal.
Okay Schalter.
Und noch ein paar Mal.
Abbrett Eigenschaftsseite verfügbare MIDI-Eingabegeräte als Track-Eingänge und Schrägstrich oder zur DAF-Steuerung verfügbar. Verfügbare MIDI-Ausgabegeräte als Track-Ausgang verfügbar. Reset-Ton, List 1 Liste. Hier können MIDI-Eingangsgeräte aktiviert werden. Durch Rechtsklick kann außerdem bestimmt werden, ob auch Kontrolldaten Z.D für Steuerungszwecke empfangen werden sollen.
Bis zu der ersten Liste, die wir finden, die nach dem Abbrechen-Button kommt. Und in dieser Liste sind alle MIDI-Geräte aufgeführt, die derzeit mit unserem Rechner verbunden sind oder die schon einmal mit Reaper bekannt gemacht wurden.
Doubler 2, Modus kleiner als Mode, präsent größer als ID 01 von 3.
Das ist in dem Fall Doubler, was eine Software ist, um gesungene Geräusche, also quasi gesungene Lieder oder gesungene Melodien in MIDI-Daten umzuwandeln. Wir haben außerdem
komplette Control-A-DAF-Modus kleiner als deaktiviert größer als ID 22 von 3.
Ein Complete-Control-Modul, und zwar Complete-Control-A-DAW.
Komplette Control-A61-MIDI-Modus kleiner als deaktiviert größer als ID 13 von 3.
Und Complete-Control-A61-MIDI. Und das ist das Gerät, das ich nun in meinem Beispiel einschalten möchte. Denn das ist das Keyboard, das ich habe. Um das zu tun, drücken wir die Kontextmenü-Taste.
Kontextmenü-Menü.
Und nutzen am besten den Pfeil nach oben.
Control Messages, seht Kabel unter Menü C.
Und nochmal.
Eingang für MIDI-Kontrolldaten, Controller verwenden E.
Aha, und nochmal.
Eingang aktivieren E.
Und diese beiden Punkte müssen wir anhaken. Das heißt, ich drücke erst auf Eingang aktivieren.
Programmeinstellungen, Dialogfeld, Eigenschaftsseite, verfügbare MIDI-Eingabegeräte, als Track-Eingänge und Check.
Ich unterbreche das hier kurz und drücke dann wieder Kontextmenü.
Kontextmenü, Menü.
Und Pfeil nach oben.
Kontrolleingang für MIDI-Kontrolldaten, Controller verwenden E.
Das brauchen wir auch.
Programmeinstellungen, Dialogfeld.
Und danach liest sich das Ganze so.
Komplette Control A61 MIDI Modus aktiviert plus Steuerung MIDI Kontrolldaten ID 13 von 3.
Genau, das wollen wir haben. So muss das Ganze aussehen. Mehr muss gar nicht getan werden. Jetzt können wir einfach mit Shift-Taft zurückgehen.
Anwenden Schalter, abbrechen Schalter, OK Schalter.
Und bestätigen.
Leerzeichen, nicht gespeichert.
Und danach ist unser MIDI-Gerät schon bereit zum Einsatz.
So einfach kann es gehen. Wie gesagt, wem das so kompliziert war, einfach nochmal das Ganze anhören. Je häufiger man sowas macht, desto mehr geht sowas in Fleisch und Blut über. Allerdings muss ich auch dazu sagen, was einmal in Reaper eingerichtet ist, bleibt auch eingerichtet in der Regel. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir das Keyboard, ist ja schon mal gut. Da kommt aber im Moment noch kein Ton raus. Wie kriegen wir jetzt eigentlich irgendwie mal einen Ton auf unsere Kopfhörer oder Lautsprecher?
Dafür brauchen wir natürlich erst einmal ein virtuelles Instrument. da müssen wir ganz pingelig sein und unterscheiden zwischen dem Instrument, also dem physikalischen Gerät, das wir in unseren Händen halten oder mit dem wir spielen können, wie beispielsweise jedes analoge Instrument, ne, sei es eine Flöte, eine Gitarre, ein Klavier, was auch immer, und ein virtuelles Instrument. Das ist kein Gerät, was schon das Wort virtuell impliziert, das wir in den Händen halten, sondern etwas, das MIDI-Daten erhält und daraus Töne generiert. Bei sogenannten sample-basierten Instrumenten bedeutet das, dass die MIDI-Daten analysiert und anschließend ein aufgenommenes Geräusch wiedergegeben wird. Wenn man beispielsweise ein virtuelles Klavier spielen möchte, dann wird man eine Taste auf seinem MIDI-Controller, auf seinem Instrument drücken. Es wird analysiert, wie lange wird die Taste gedrückt gehalten, und es wird ein Klavierton abgespielt, der von einem echten Klavier aufgezeichnet wurde. Oder wir nutzen einen Synthesizer, der in Echtzeit synthetische Töne produziert, die nicht aufgezeichnet wurden, sondern die vollkommen elektronisch und digital erzeugt werden. Und mit so einem Instrument kommt Reaper glücklicherweise, nämlich der Re-Synth. Das ist ein kleiner Test-Synthesizer, der gar nicht viel kann, aber der zum Testen und zur Demonstration sehr gut geeignet ist. Wie wir das Ganze jetzt einrichten, ist auch sehr einfach möglich. Dazu müssen wir einen neuen Track erstellen. Das haben wir ja schon in der letzten Folge gemacht, um mit Audiodaten zu arbeiten. Im Gegensatz zu anderen DAWs wie Logic zum Beispiel gibt es in Reaper nur eine Art Tracks. Das heißt, auf einem Track können sowohl Audiodaten liegen, können sowohl MIDI-Daten liegen und alles andere, was in Reaper noch möglich ist. Das funktioniert alles mit denselben Tracks. In anderen DAWs müssen dafür eventuell unterschiedliche Arten von Tracks erstellt werden. Das ist in Reaper nicht der Fall. Das heißt, wir erstellen einen Track und fügen dann ein virtuelles Instrument als Effekt auf diesem Track hinzu. Das ist sehr ähnlich zu dem Ablauf, den wir am Ende der letzten Folge schon kennengelernt haben. Da haben wir ja mit einem Delay oder mit einem Chorus oder ähnlichem experimentiert und haben gezeigt, wie das theoretisch funktioniert, einen Effekt auf einen Track zu legen. Und ein Instrument ist im Prinzip auch nichts anderes als ein Effekt, nur im Gegensatz zu einem Effekt, der Audiodaten nimmt und diese modifiziert, enthält ein Instrument MIDI-Daten und erzeugt daraus Audiodaten. Aber in Reaper verhält sich das genauso wie ein Effekt. Das heißt, was wir tun könnten, wäre einen neuen Track zu erstellen, einen Effekt, in dem Fall ein Instrument, darauf hinzuzufügen, und dann müssten wir dieses Instrument, diesen Track noch armen, wie wir das mit dem Audio und der Aufzeichnung in der letzten Folge schon gemacht haben. Oder wir nutzen eine Funktion, die Reaper uns an die Hand gibt, um alles das sehr schnell in einer Aktion zu tun. Dafür gehen wir in das Hinzufügen-Menü.
Datei, Browser-Ansicht, hinzufügen unter Menü Alt plus A.
Und drücken wieder die Pfeil-Hoch-Taste. Das geht schneller.
Mit dem Datei EI Zeit in Zeitauswahl Track aus Vorlage unter mit virtuelles Instrument auf neuem Track einfügen. CTRL plus EINFGV.
Genau, mit Steuerung und der Einfügen-Taste erreichen wir das Ganze schneller. Und wir nehmen diese Option.
Virtuelles Instrument auf neuem Track, Dialogfeld, Filter, Kombinationsfeld eingeklappt, Eingabefeld, Resynth ausgewählt.
Wunderbar, ich habe schon nach Resynth gesucht, Reaper hat sich das gemerkt. Das heißt, hier geht der ganz normale Effekte hinzufügen Dialog auf mit dem Suchfeld. Und weil Resynth schon drin steht, was man übrigens R-E-A-S-Y-N-T-H schreibt, können wir jetzt einfach Shift-Tab drücken.
List 1 Liste, VST, Resynth, Kokos nicht ausgewählt, 1 von 1, VST, Resynth, Kokos nicht ausgewählt, 1 von 1.
Und das ist genau das Instrument, das wir brauchen. Wir wählen es aus.
Ausgewählt.
Und drücken Enter.
FX Doppelpunkt.
Und in dem Moment öffnet Reaper für uns automatisch die Effektliste. Die können wir natürlich mit Escape einfach wieder schließen.
Nicht gespeichert.
Und jetzt haben wir hier einen Track.
1 Armet, Resynth.
Der heißt so wie das Instrument, das wir hinzugefügt haben. Er ist außerdem automatisch gearmt. Alle Einstellungen sind bereits für uns getroffen. Das Instrument ist geladen und es kann jetzt losgehen mit dem Spielen.
Eine Sache sollte man an dieser Stelle noch sagen. Es gibt Instrumente, bei denen erhaltet ihr nach dem Laden eventuell eine Meldung, ob ihr eine Spur pro Kanal anlegen wollt oder ob das ganze Instrument nur auf einer Spur landen soll. Das auf jeden Fall immer mit Nein bestätigen, es sei denn, man hat wirklich irgendwie den Bedarf oder den Wunsch, ich weiß zwar nicht, warum man das haben sollte, aber möglich ist es, dass man irgendwie das Instrument auf irgendwie 16 oder 20 Spuren hat, was aber überhaupt nicht sinnvoll ist, weil ihr wollt ja eine Spur bespielen und nicht irgendwie 20 Mal das Gleiche. Also falls euch das begegnet und ihr auf einmal eine Abfrage bekommt, irgendwas mit Multichannel und so weiter, bestätigt es mit Nein, schließt dann mit Escape das Effektfenster und dann seid ihr auch dort, wo wir jetzt quasi sind.
Als kleiner Funfact dazu, es kann tatsächlich ganz nützlich sein, ein typisches Szenario wäre beispielsweise das Aufzeichnen eines Drumkits. Hier wird es im professionellen Kontext sehr oft nötig oder gewünscht, dass man unterschiedliche Effekte auf unterschiedliche Teile des Drumkits anwenden möchte. Beispielsweise möchte man die Kickdrum nach oben ein bisschen abschneiden, möchte, dass sie nur bumst und oben nicht so viel High-End hat, weil man die mit anderen Drums füllen möchte. Und man möchte dafür zum Beispiel die Snare-Drum nach unten ein bisschen begrenzen, damit sie den oberen Bereich abdeckt. Und in dem Fall möchte man auf die unterschiedlichen Teile des Drumkits unterschiedliche Effekte anwenden. Das wird natürlich schwierig, wenn man alles auf einer Spur hat. Dementsprechend ist ein Drumkit ein typisches Beispiel, in dem man eventuell ein Instrument auf mehrere Spuren aufteilen möchte. Aber in den meisten Fällen, vor allem wenn ihr noch Anfänger seid, werdet ihr das nicht brauchen, in dem Fall diese Frage, die dort eventuell aufpoppt, immer mit Nein beantworten.
Wir haben inzwischen jetzt das Instrument ja geladen und könnten theoretisch sofort loslegen. Der Toni hat ja ein Keyboard theoretisch vor sich, aber wir machen ganz schnell eine Sache. Wenn ihr jetzt nämlich ohne angeschlossenes Keyboard einfach Alt B drücken würdet.
Virtuelles MIDI Keyboard Dialogfeld. Virtual Keyboard Kreis Gruppierung.
So, genau. Dann habt ihr jetzt nämlich die Tastatur vor euch umfunktioniert zu einem virtuellen Keyboard. Ist nicht ganz so komfortabel, aber mal für ein bisschen rumklimpern und Instrument ausprobieren voll und ganz ausreichend. Wenn der Ton jetzt nämlich irgendwelche Tasten drückt, dann hört ihr einen Ton. Wenn wir jetzt wieder Alt-B drücken würden, weil wir fertig gespielt haben,
nicht gespeichertes Projekt,
sind wir wieder zurück in unserer Track-Ansicht. Wir haben den in Anführungszeichen Luxus, dass wir ein MIDI-Keyboard da haben und werden jetzt mal irgendwas aufnehmen, um euch zu zeigen, wie man das macht und vor allem, wie man am Ende vielleicht den ein oder anderen kleinen Bearbeitungsschritt noch macht.
Mhm.
Genau, hat man gehört, Keyboard ist da. Bevor wir jetzt aufnehmen, gäbe es rein theoretisch noch ein, zwei Sachen, die man einstellen könnte, wenn nicht sogar sollte, um sich ein wenig das Musikerleben zu erleichtern. Für mich steht da immer an erster Stelle, bevor ich überhaupt irgendetwas anfange zu spielen, ein Metronom. Wie ist es denn bei dir, Toni?
Absolut, Metronom ist Pflicht, ansonsten weiß ich gar nicht, in welchem Tempo ich spielen muss.
Genau, apropos Tempo, ha! Da haben wir nämlich noch eine andere wichtige Sache. Das Tempo des gesamten Stücks bzw. des Projekts legt ihr in den Projekteigenschaften fest. Diese erreicht man immer mit Alt-Enter. Wer ein bisschen unter Windows bewandert ist, kennt Alt-Enter zum Aufrufen von Ordner- oder Dateieigenschaften. Ist hier also ähnlich. Und dort gibt es Project BPM, die ist standardmäßig auf 120 Beats per Minute gestellt, also so ein guter, gängiger Hausrhythmus, sage ich mal. Und wenn man das aber anders haben möchte, weil man entweder ein langsames Stück hat oder einfach nicht so schnell spielen kann, weil die Routine fehlt, kann man es dort umstellen.
Genau, oder ihr könnt dort unter anderem auch die Time Signature umstellen, also standardmäßig seid ihr immer im Viervierteltakt unterwegs. Ihr könnt euch aber natürlich auch auf den Dreivierteltakt umstellen oder auf einen Sechsachteltakt oder welchen Takt ihr auch gerne hättet. Das ist alles in den Projekteinstellungen änderbar.
Genau, wir bleiben aber im Viervierteltakt und ich finde 120 Schläge pro Minute, also Beats per Minute, sind auch, sag ich mal, schnell oder langsam genug. Dann könnten wir uns ja eigentlich dem Metronom widmen.
Für die Verwendung des Metronoms sind zwei Tastenkombinationen sehr wichtig. Einmal die Tastenkombination zum Ein- und Ausschalten des Metronoms, das ist Steuerung Shift M. Und einmal die Tastenkombination zum Ändern der Metronomeinstellung, das ist Alt Shift M. Schauen wir erstmal in die Metronomeinstellungen mit Alt Shift M.
Metronom und Drehroll-Einstellungen, Dialogfeld, Primary-Beantwortung.
Ich unterbreche das hier mal und nutze Shift-Tab und Tab, denn ansonsten dauert das Ganze etwas lang.
Hardware Metronom aktiv, Kontrollfeld nicht aktiviert.
Aha, hier kann man die Einstellungen also auch schon nutzen und das Metronom an- und ausschalten.
Hardware-Output-Schalter.
Hier kann man das Metronom umrouten auf eine andere Soundkarte und ähnliches.
Metronom bei Wiedergabe-Kontrollfeld aktiviert.
Hier können wir einstellen, dass wir bei der Wiedergabe ein Metronom hören wollen. Wenn man das ausschaltet, dann kann man es so einstellen, dass man nur beim Aufzeichnen ein Metronom hört.
Count-in vor Wiedergabe-Kontrollfeld nicht aktiviert.
Hier kann man ein Count-in vor der Wiedergabe haben. Ein Count-in ist nichts anderes, als dass man mindestens einen Takt, man kann genau einstellen, wie lang, einen Einzähler bekommt, bevor tatsächlich die Wiedergabe oder eben die Aufnahme beginnt. Ich empfinde ein Count-in vor der Wiedergabe immer als relativ unnötig.
Metronom bei Aufnahme-Kontrollfeld aktiviert.
Hier können wir das Metronom bei der Aufnahme ein- oder ausschalten.
Count-in vor Aufnahme-Kontrollfeld nicht aktiviert.
Und auch den Count-in vor der Aufnahme einschalten. Das finde ich ganz nützlich. Um diese Einstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren, müsst ihr hier mit NVDA Enter umschalten. Das machen wir mal.
Aktivieren, aktiviert.
Das ist wichtig, denn wenn ihr nur Leertaste drückt, würdet ihr Play oder Pause in Reaper auslösen. Und wenn ihr Enter drückt, schließt ihr den Dialog. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr in diesem Dialog in solche Checkboxen mit Haken mit NVDA Enter betätigt.
Oder mit Shift-Leertaste. Müsste auch funktionieren.
Shift-Leertaste?
Nun kommt die große Lektion.
Ah, nee.
Nein.
Ach, verdammt.
Unselektiert. Count-in-Takte, Eingabefeld 2 ausgewählt.
Die nächste ist die Count-in-Takte. Das sind 2 Takte.
Count-in am Takt Anfang starten, Kontrollfeld nicht aktiviert.
Und Count-in am Takt Anfang starten kann man natürlich entsprechend auch festlegen, wenn man das möchte.
Metronome, Primary, Beat, Volume, Faderschieber.
Und danach kommen so feine Einstellungen wie die Lautstärke des Metronoms.
Metronome, Secondary, Beat, Volume.
Die Lautstärke für den Primary, den Secondary Beat, das sind dann der Ton, der immer zum Taktanfang kommt und für die Unterschläge.
Pattern, Kombinationsfeld eingeklappt.
Hier kann man das Pattern umstellen. Also das sind sehr, sehr detaillierte Einstellungen, die dann relevant sind, wenn man ein bisschen mehr über Musiktheorie weiß.
Kombinationsmetronom suchen, Schalter, Secondary.
Da kann man auch einen extra eigenen Ton festlegen für das Metronom, wenn man das möchte.
Suchfrequenzio, H6. Klicklänge 1 MS, Sharp, Pre-Roll, Pre-Roll vor Aufnahme, Kontrollfeld.
Es gibt noch den Pre-Roll vor der Aufnahme.
Pre-Roll vor Aufnahme, Kontrollfeld nicht aktiviert.
Der Pre-Roll unterscheidet sich minimal zum Count-In, während der Count-In quasi ein stilles Metronom ist, bevor die Aufnahme beginnt, ist der Pre-Roll zusätzlich einem Schritt danach eine Zeit, die das Projekt vorher wiedergegeben wird. Wenn man beispielsweise einen Count-In von 2 hat und einen Pre-Roll von 2 hat, dann wird entsprechend 2 Takte erst eingezählt, indem man nur das Metronom hört. Danach wird 2 Takte lang das Projekt wiedergegeben vor der Stelle, an der man das Aufnehmen beginnen möchte. Und erst danach wird effektiv aufgenommen. Das kann man halten, wie man möchte, kann jeder einstellen. Ich möchte gerade keinen Pre-Roll haben, weder bei der Wiedergabe noch bei der Aufnahme.
Pre-Roll vor Aufnahme, Kontrollfeld nicht aktiviert. Pre-Roll am Taktanfang starten, Kontrollfeld aktiviert.
Ja, dementsprechend übergebe ich das hier alles und drücke weiter Tab.
Pre-Roll Länge, Eingabefeld, Metronom Einstellungen, Gruppierung.
Und dann bin ich wieder am Anfang bei Metronom aktivieren. Das ist also der Einstellungsdialog. Wir können ja einfach mit Escape wieder raus. Und können jetzt, wenn wir das alles so eingestellt haben, wie wir das wollen, ganz einfach mit STRG-SHIFT-M das Metronom ein- oder ausschalten.
Stopp.
Und weil ich aus Versehen noch auf Wiedergabemodus war, haben wir das Metronom direkt gehört. Ich habe gerade gestoppt mit der Leertaste. Wenn ich jetzt wieder Leertaste drücke, um wiederzugeben,
Stopp.
Hören wir das Metronom.
Jetzt haben wir eigentlich alles das, was wir brauchen. Wir haben ein funktionierendes Keyboard, wir haben ein quasi aufnahmebereites Reaper. Wie man aufnimmt, das habt ihr ja beim letzten Mal bereits quasi gelernt, indem man R drückt. Funktioniert hier nicht anders. Wir haben einen Vorlauf von 2 Takten, dann könnten wir loslegen und irgendeinen Quatsch spielen und mit R die Aufnahme dann auch wieder stoppen.
Dann demonstrieren wir das doch einfach kurz. Das heißt, ich drücke jetzt R für die Aufnahme und dann warte ich den Count-In ab und spiele uns was.
Record.
So, wir stoppen wieder mit R und die Aufnahme ist soweit fertig.
Der Toni ist kein Keyboard-Anfänger, aber wir brauchen ja irgendwas, dass wir euch jetzt demonstrieren können, wie man jetzt diese Aufnahme bearbeitet. Wenn wir sie schon perfekt einspielen, dann ist die Podcast-Folge hiermit zu Ende und wir können uns alle jetzt einen schönen Nachmittag machen. Das wäre aber viel zu einfach. Ihr wollt ja auch was mitnehmen und sicher ist der ein oder die andere auch kein perfekter Keyboarder oder Pianist oder Drummer oder was auch immer. Und da kann man in Reaper eine ganze Menge machen, um die ganzen Fehler, die wir gerade quasi mit Absicht eingespielt haben, dann noch wieder auszumerzen. Eine Sache ist auch hier wieder sehr wichtig. Manche Sachen wiederholen sich in Reaper immer und immer wieder. Wir haben eine Aufnahme gemacht, also haben wir was dadurch erzeugt? Richtig, ein Item. Dieses Mal ist es ein MIDI-Item und wenn wir das auswählen würden mit Steuerung, Pfeil links oder Pfeil rechts und dann Play drücken, würden wir das auch dann hören können, was wir hier gerade fabriziert haben.
Das können wir einfach kurz demonstrieren. Wir können wieder, wie wir das schon in der letzten Folge gelernt haben, mit Steuerung, Pfeil links und rechts Items auswählen.
101 eher sind MIDI.
Aha, da steht MIDI hinten dran, das ist ein MIDI-Item. Und wir können einfach die Leertaste drücken.
3.
Wunderbar. Wir haben also gesehen, die Aufnahme hat funktioniert. Wir haben ein Item und dieses Item beinhaltet unsere MIDI-Daten.
Das Erste, was euch bestimmt gleich aufgefallen ist, trotz tollem Metronomen haben wir es nicht geschafft, im Takt zu spielen. Das macht aber nichts. Das ließe sich ganz leicht korrigieren mit dem sogenannten Quantisieren. Jetzt erinnern wir uns alle mal ein bisschen so an unseren Musikunterricht. Ja, wir haben ganze Noten, wir haben halbe Noten, wir haben Viertelnoten, Achtelnoten, Sechzehntel, 32. und so weiter und so fort. Ich glaube, bei 64. war bei mir zumindest immer Schluss. Und das Ganze brauchen wir hier auch. Wir haben einen Viervierteltakt und rein theoretisch haben wir hier auch Viertelnoten, denn immer auf Schlag des Metronoms wird ja bei Alle meine Entchen ein Ton gespielt bzw. gesungen. Das heißt, wenn wir jetzt rangehen und das Ganze quantisieren oder nennen wir es mal korrigieren, dann müssen wir das so einstellen bzw. einrichten, dass die MIDI-Noten immer taktgenau auf Viertel dann angepasst werden.
Und dafür müssen wir quantisieren. Für die Quantisierung gibt es mehrere Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Es gibt einen direkt aus dieser Oberfläche heraus. Allerdings ist der nicht so schnell und einfach zu erreichen. Und weil wir euch gleich den MIDI-Editor sowieso noch vorstellen wollen, mit dem ihr die MIDI-Daten wieder reparieren könnt und verändern könnt, die ihr einmal eingespielt habt, würde ich vorschlagen, dass wir direkt diesen Weg gehen. Das heißt, wir zeigen euch kurz den MIDI-Editor und zeigen euch, wie ihr darin quantisieren könnt. Dafür muss man wissen, dass ein MIDI-Item, das, was wir hier mit Steuerung, Pfeil links und rechts sehen können,
10101 sind MIDI.
MIDI-Daten beinhaltet. MIDI-Daten sind im Gegensatz zu Audiodaten nicht an das Instrument gebunden. Das heißt, ihr habt die Noten einmal eingespielt und könnt jederzeit das Instrument wechseln, das aktuell spielt und von diesen MIDI-Daten quasi angetrieben wird. Das muss also nicht weiter dieser schlechte Synthesizer sein, den ihr hier gerade hört, sondern ihr könnt dann einfach den Synthesizer gegen ein Klavier tauschen und mit denselben Noten ein Klavier spielen. Das ist gar kein Problem. Was aber auch gut zu wissen ist, ist, dass ihr diese MIDI-Daten natürlich bearbeiten könnt und das macht ihr mit dem MIDI-Editor, den ihr erreicht, indem ihr das Item auswählt
101.
und Steuerung Alt E drückt.
MIDI-Tage 01 wäre sind MIDI-Dialogfeld, MIDI-Wirf 1.
Und ich drücke hier kurz die Steuerungstaste, denn hier kommt sehr viel unnötige Wiedergabe und sehr unnötige Informationen. Wir können jetzt durch unsere MIDI-Daten gehen mit den Pfeil links und Pfeil rechts Tasten.
86.0% 1 Note. 86% 1 Note, BA 2 88% 1 Note, BA 3 1 Note, BA 4 97% 1 Note.
Da hören wir schon ein paar Informationen. Unter anderem hören wir die Note, die wir ausgewählt haben. Wenn wir hier Akkorde gespielt hätten, würden wir auch alle Noten hören, die gleichzeitig gespielt werden quasi. Wir hören außerdem, wann diese Note beginnt. Und
BA 3 88% 1 Note.
Wir hören noch ab und zu Informationen, in welchem Beat und in welcher Bar wir uns befinden.
BA 4 97% 1 Note.
Ne, das ist der vierte Beat. Jeder Bar hat vier Beats in unserem Fall, weil wir einen Viervierteltakt haben. Wenn wir jetzt einmal nach rechts drücken,
Bar 2, Bar 2, 96%, 1 Note.
Dann hören wir, dass wir in Bar 2, Beat 2 sind. Und dementsprechend könnten wir jetzt hier Stück für Stück durchgehen. Nun haben wir gesagt, wir wollen quantisieren. Was heißt quantisieren? Quantisieren heißt, wie Christian schon erzählt hat, dass wir die Noten genau an die Stellen ziehen und genau so lang machen, wie wir es brauchen für unser Stück. Wie Christian auch schon festgestellt hat, sollten alle Noten hier drin mindestens Viertelnoten sein, wenn nicht sogar länger. Wir werden dementsprechend einfach mal Viertelnoten auswählen. Was wir jetzt tun müssen, um zu quantisieren, ist unser Grid festzulegen, also unser Gitter. Wäre wahrscheinlich akkurat in Deutsch. Das heißt, dass Reaper standardmäßig immer ein Gitter anzeigt, sozusagen, in dem unsere Noten dargestellt werden. Das kann man je nach Präferenz und je nach Lied, das man einspielt, festlegen. Wir haben, wie gesagt, festgestellt, die kleinste oder kürzeste Note, die wir in unserem Stück haben, sind Viertelnoten. Das heißt, es würde sich anbieten, unser Gitter auf Viertelnoten einzustellen. Das tun wir mit der Zahlenleiste, während wir im MIDI-Editor sind. Die Noten liegen auf relativ eingängigen Tasten. Das heißt, halbe Noten liegen auf der 2.
Grid half.
Dann liegen Viertelnoten auf der 4.
Grid quarter.
Dann liegen ganze Noten auf der 1.
Grid whole.
Dann liegt ein Triplet auf der 3, wenn ich mich nicht irre.
30 Sekunden.
Ja, 30 Seconds sind das, also 32. Noten. Wir haben 16. Noten auf der 6.
16.
Und wir haben 8. Noten auf der 8. Und wir haben noch ein paar Noten dazwischen auf der 7 und der 9 und auf der 0 und ähnliches. Und wir bekommen punktierte Noten, indem wir zum Beispiel die 6 drücken. Und dann ein Punkt. Dann haben wir sogar punktierte Noten. All das ist für die Leute unter euch relevant, die ein bisschen mehr Musiktheorie-Vorwissen haben. Wer das nicht hat, für den ist es höchstwahrscheinlich auch in naher Zukunft erstmal nicht relevant. Und wenn doch, dann würde das hier auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Was wir jetzt brauchen, ist Viertelnoten. Das heißt, wir drücken die 4. Als nächstes müssen wir alle Noten auswählen, die wir quantisieren wollen. Das geht am schnellsten, indem wir einfach alle Noten hier drin auswählen. Wir drücken STRG A.
28 Events Selected.
Okay, gut zu wissen. Und dann drücken wir Q für quantisieren.
Events quantisieren Dialogfeld Q-Card, Prozent, Modus, Kombinationsfeld, Raster verwenden, eingeklappt.
So, Raster ist die akkurate deutsche Übersetzung. Wieder was gelernt. In Reaper wird offensichtlich das Grid mit Raster übersetzt. Das ist gar keine so schlechte Übersetzung. Wir haben jetzt hier diesen Dialog, den wir uns jetzt anschauen können. Raster verwenden bedeutet, dass wir genau das machen, was ich schon beschrieben habe. Wir haben das Raster auf Viertelnoten eingestellt. Das wollen wir verwenden. Wunderbar, wir drücken Tab.
Bypass-Kontrollfeld nicht aktiviert.
Wir können es bypassen, das wollen wir nicht.
Quantisieren, Kombinationsfeld, ausgewählte Noten eingeklappt.
Genau, wir wollen alle ausgewählten Noten quantisieren.
Kombinationsfeld, Position eingeklappt.
Wir wollen deren Position quantisieren.
Quantize, Strength, Schiebe 100.
Wir wollen sie zu 100% quantisieren, das heißt, wir werden sie 100% auf das Raster ziehen und nicht irgendwie abweichen lassen. Das heißt, es wird am Ende sehr mechanisch klingen. Wer elektrische Musik macht, wird damit sehr zufrieden sein. Wer ein bisschen menschlichere Musik, beispielsweise Orchestermusik, macht, wird, nachdem er ein bisschen Erfahrung aufgebaut hat, wahrscheinlich feststellen, dass das Ganze irgendwann trotzdem sehr elektronisch wirkt, wenn alles 100% akkurat auf dem Raster liegt. Aber für unsere Zwecke der Demonstration reicht das hier völlig aus.
Eingabefeld 100 ausgewählt. Überlappungen entfernen, Kontrollfeld aktiviert.
Wir wollen Überlappungen entfernen.
Anwenden, Schalter.
Und wir wollen das Ganze anwenden. Da drücken wir drauf und danach können wir einfach
OK, Schalter.
Okay drücken. Gut zu wissen, wenn wir diesen Dialog überspringen wollen, dann können wir einfach Alt-Shift-Q drücken. Das zeigen wir kurz, indem wir F12 die Hilfe anmachen, die wir schon in der ersten Folge kennengelernt haben.
Shortcut Help Home.
Und wenn wir jetzt Alt-Shift-Q drücken.
Noten mit den letzten Einstellungen des Dialogs Events quantisieren, quantisieren.
Wunderbar. Das heißt, wenn wir diesen Dialog nicht brauchen, weil wir alle Einstellungen darin gemacht haben und damit zufrieden sind, reicht es auch einfach, Alt-Shift-Q zu drücken. So, jetzt haben wir quantisiert. Schauen wir doch mal, wie das Ganze klingt. Wunderbar. Zumindest stimmt jetzt die Position einigermaßen, was wir auch hören, wenn wir Pfeil links und rechts benutzen.
BA 2, 1 Note. BA31-Note. BA41-Note.
Er sagt keine Prozent mehr an. Warum nicht? Weil wir jetzt 100% auf dem Grid liegen. Wir sind immer bei 0%, denn wir haben Viertelnoten. Erst Achtelnoten würden bei 50% beginnen, denn die Prozent sind immer bezogen auf den Beat. Das heißt, 4 Beat sind ein Bar, 4 Takte sind
Bar 2, Bar 1, Note.
Und dementsprechend passt das 100% so. Die Quantisierung hat funktioniert.
Bar 3, 1, Note.
Was wir jetzt hier machen können an der Stelle, denn wir sind einmal MIDI-Editor, ist, mein schlechtes Spielen auszubessern. Das heißt, wir gehen mit Pfeil rechts einfach so weit, bis wir die erste Stelle finden, an der ich mich verspielt habe.
Bar 3, Bar 2, Bar 3, Bar 4, Bar 4, Bar 1, 1, Note. Bar 5, Bar 2, 1, Note. Bar 3, Bar 4, Bar 6, Bar 1, 1, Bar 7, Bar 2, Bar 3, Bar 4, Bar 8, Bar 1, Bar 3, 1, Note. Bar 9, Bar 1, 1, Note.
Oh, die Note war falsch, nicht wahr?
Bar 2, Bar 3, 1, Note.
Was können wir hier machen? Wir müssen die offensichtlich nach oben pitchen. Ich habe eine Note zu tief gespielt und das müssen wir nach oben korrigieren. Und das geht ganz einfach, wenn ihr einen Nummernblock habt und nachdem ihr die Note ausgewählt habt, den ihr verändern wollt, könnt ihr die einfach mit der 8 auf dem Nummernblock eine Note hochschieben.
F-Sharp 5.
Und wir müssen sie noch eine hochschieben.
G5.
Also zwei Halbtöne.
A21-Note.
Die auch.
F-Sharp 5, G5.
Und danach klingt das Ganze so.
A21-Note.
Oha, das stimmt. Die eine Note ist aktuell noch zu kurz. Das können wir natürlich auch ändern. Und zwar auf verschiedenste Art und Weisen. Die ist offensichtlich zu kurz. Wie würde ich das Ganze jetzt ändern? Nun, wir haben mehrere Optionen. Die erste Möglichkeit wäre auch mit dem Nummernblock, nämlich mit der 1, um sie kürzer zu machen, und der 3, um sie länger zu machen. Dabei wird die Note um eine Rastereinheit verlängert oder verkürzt. Das heißt in dem Fall um eine Viertelnote. Wenn wir das jetzt machen,
G5, 1, 18%.
Ist sie ziemlich lang. Schauen wir mal, ob das so klingt, wie wir das wollen. Eher nicht. Wir können sie wieder kürzer machen, indem wir die 1 drücken.
G5, 18%.
Und dann können wir sie noch feingranularer, länger oder kürzer machen mit Alt und 1 und 3. Das verlängert und verkürzt sie um eine Pixellänge. Das ist deutlich kürzer.
G5, 4 und G5, 30, G5, 6 und G5, 42%. BA11-Note.
Damit bin ich ganz zufrieden. Wenn wir das Ganze sehr genau machen wollten, können wir das über den Bearbeiten-Dialog tun. Wir wählen eine Note aus.
BA21-Note.
Und drücken Steuerung F2.
Event-Eigenschaften-Dialogfeld für relative Änderungen.
Hier ist ein Dialog, der relativ kompliziert ist. Hier kann man verschiedenste Sachen einstellen. Die erste Combo-Box zeigt Note an. Das müssen wir nicht verändern. Wir drücken Tab.
Position, Eingabefeld, Alt, Plus, T, 9. Februar, 00 ausgewählt.
Hier ist die Position. Das heißt, wir könnten die Note verschieben. Die Position wird in Beats und Bars angegeben. Das heißt, 9.
9, 9. Februar, 00 nicht ausgewählt.
Die 9 sind die Barzahl.
9.
Und die zweite Zahl
Punkt. 2.
Ist es die Beatzahl, beginnt immer bei 1. Wir drücken nochmal Tab.
Länge, Eingabefeld Alt plus L0.0.42 ausgewählt.
Das ist die Länge und auch hier ist gut zu wissen, auch das sind wieder Beats, Bars und
0.0.42.
Prozent des Beats, bin ich, glaube ich, so ungefähr. Das heißt, hier ist die Note aktuell 42% des einen Beats lang. Das heißt, sie ist fast eine Achtelnote. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen eine Achtelnote. Ich werde das jetzt aber nicht korrigieren, weil ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Aber das ist gut zu wissen, falls ihr also noch ein bisschen genauer bearbeiten wollt, was ihr eingespielt habt, geht das über diesen Dialog. Hier gibt es noch einige andere Einstellmöglichkeiten.
Kanal, Kombinationsfeld 1 eingeklappt, Alt plus K.
Wie beispielsweise den Kanal.
Note, Kombinationsfeld eingeklappt, Eingabefeld Alt plus N79 G5 ausgewählt.
Hier sehen wir, dass es ein G5 ist, also die Note könnte hier natürlich auch ändern.
Anschlagsstärke, Eingabefeld Alt plus A72 ausgewählt.
Die Anschlagsstärke, die sich oft auch direkt in Lautstärke übersetzen lässt.
Off-Value, Eingabe.
Und der Off-Value.
Okay, Schalter.
Und dann okay.
3. Stopp.
Das müssen wir auch wieder mit NVDA Enter bestätigen.
MIDI-Tab.
So, jetzt haben wir diesen Fehler behoben. Ich glaube, es gab noch einen anderen. Ich suche den mal kurz.
Da.
Diese eine Note muss gelöscht werden. Denn sie ist viel zu kurz. Es sind sogar zwei Noten. Ah,
G5 A5 42%, G5 10%.
Das eine Note, die wir nicht brauchen. Die können wir auswählen mit Pfeil hoch und runter. Wenn wir diese zwei Noten auswählen,
BA2-1-Note.
Diese?
BA1-2-Notes.
Da hören wir auch zwei Noten. Können wir jetzt in diesem Pseudo-Akkord, der kein Akkord ist, navigieren mit Pfeil hoch und runter.
G5 10%, A5 42%.
Die Note brauchen wir.
G5 10%.
Die brauchen wir nicht. Und drücken einfach die Löschen-Taste.
1 Event removed.
Und dann ist die Note weg. Und dann gehen wir zurück an den Anfang. Und hören uns das Ganze nochmal an. Wunderbar. Damit haben wir das Lied nicht nur eingespielt, sondern die paar kleinen Fehler, die wir beim Spielen gemacht haben, auch gleich behoben. Den MIDI-Editor könnt ihr wieder verlassen, indem ihr STRG W drückt.
Nicht gespeichert.
Und seid dann wieder zurück in der Ansicht, die ihr schon kennt, in der ihr eure Tracks auswählen könnt.
Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt diese Melodie, diesen Rhythmus, diese Akkordfolge, was auch immer, aber ein Lied besteht ja nicht nur aus einem Akkord und einmal Melodie und dann war es gewesen, auch wenn wir im Moment ja dazu neigen, Lieder immer kürzer werden zu lassen. Dann könnt ihr zwei Sachen machen. Wir zeigen euch den Weg, den wir bevorzugen würden. Es gibt, wie gesagt, in Reaper immer viele Wege, die nach Rom führen. Man könnte das Item jetzt kopieren und einfach ans Ende gehen des Items und es dort dann wieder einfügen. Dann hat man zwei Items, hat den interessanten Vorteil, wenn ich irgendwann mal was verändern möchte, kann ich mir die entsprechende Stelle raussuchen und es dann einfach löschen oder editieren oder was auch immer. Möglichkeit 2, die man zumindest vom Namen her mal erwähnt haben sollte, ist natürlich das Looping. Gern genutzt, sehr bekannt, zumindest vom Wort. Ich meine nicht die Achterbahnfahrt, sondern etwas, was das ähnliche Prinzip hat. Man hat zum Beispiel hier eine Melodie oder einen Rhythmus und lässt den quasi bis zu einem bestimmten Punkt X in Dauerschleife laufen, also im Loop, immer schön im Kreis. Hat allerdings den Vorteil, wenn ich dann irgendwann kurz vor Schluss doch mal was verändern möchte, wird das etwas schwieriger. Darum empfehlen wir euch, arbeitet mit Items.
Und was wir dafür tun müssten, ist an das Ende des Items zu gehen, um zu gucken, wie lang es ist.
101.
Das können wir wieder, indem wir es auswählen, STRG-SHIFT-Punkt drücken.
A11 76%.
Aha, okay.
A10 3.
Stopp. Okay, es ist also bis Bar 12. Wir fangen bei 1 an, also es ist quasi 11 Bars lang, wenn ich mich nicht irre.
A11, Bar 12.
Oder 10 höchstwahrscheinlich, ne, irgendeine gerade Zahl. Das heißt, wir nehmen dieses Item einfach.
A10 10.
Und kopieren das.
1 Item kopiert.
Und gehen dann zu Bar 12.
Bar 9.
Mit der Ende-Taste ist das, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich verwechsel ja Seite runter und Ende immer.
Bar 10.
Können wir, wenn wir die Zeiteinheit auf Beats und Bars gestellt haben, was die Standardeinstellung ist, immer ein Bar weiterspringen.
Bar 11, Bar 12.
Das heißt, wir sind jetzt bei Bar 12. Und hier können wir mit STRG V einfach das Item nochmal einfügen.
1 Item update.
Und 22. Dann klingt das Ganze so. Wir gehen mal zurück.
Bar 11.
Zu Bar 11.
3. Stopp. Bar 3.
Stopp. Aha. Ich habe es sogar ein bisschen zu spät eingefügt. Wir hätten es zu Beginn von Bar 11 einfügen müssen.
1, 2.
Dementsprechend schneide ich das nochmal aus.
1 Item remove.
STRG X.
Bar 11.
Gehe ein Bar zurück, füge es wieder ein.
1 Item update.
Und probieren wir das nochmal.
Bar 20, 76, 2, 2, Bar 3.
Stopp. Wie wir hören, haben wir die beiden Spielereien jetzt exakt kopiert, direkt hintereinander. Sie laufen direkt nacheinander und man kann einfach andere Sachen noch parallel dazu einspielen auf einem anderen Track oder mit anderen Instrumenten oder wie auch immer man das gern möchte. Es sind allerdings zwei unterschiedliche Items. Das ist sehr gut zu wissen, wenn wir jetzt beispielsweise an dem ersten Item nochmal Veränderungen vornehmen, weil wir die erste Note zum Beispiel zu leise finden. Dann können wir das tun. Das wird allerdings das zweite Item nicht beeinflussen. Das heißt, beim zweiten Item wird die Note, die erste Note, immer noch relativ leise sein, ne? Wie wir hier hören können.
Drei, stopp.
Genau, die ist leiser als der ganze Rest. Und das wird sich dann nicht ändern. Die beiden Items sind jetzt voneinander unabhängig und haben nichts mehr miteinander zu tun. Man kann sie allerdings, wenn man feststellt, das ist ein Block und den möchte ich nicht mehr verändern, den möchte ich gerne als ein Block handhaben, weil ich den jetzt so noch einmal kopieren wollen würde und ich möchte nicht zwei Items kopieren und die an die richtige Stelle ziehen und das ist mir zu viel Aufwand und eigentlich brauche ich das alles nicht, ich brauche nur ein einziges Item, dann können wir MIDI-Items ganz, ganz einfach zusammenbauen zu einem einzelnen MIDI-Item. Das geht sowohl mit zwei Items als auch mit 200, solange sie sich auf demselben Track befinden. Und das Ganze nennt sich Gluing, das heißt zusammenkleben auf Deutsch. Und dafür müssen wir die Items auswählen. Wir gehen zum ersten Item mit Steuerung Pfeil links.
1-0.
Und wir wählen nun zwei Items auf einmal aus. Das geht auch mit Steuerung Pfeil rechts und zusätzlich müssen wir noch Shift gedrückt halten. Ähnlich wie das im Explorer unter Windows auch der Fall ist. Wenn wir mehrere Einträge auswählen wollen, dann müssen wir das auch mit der Shift-Taste tun. Das heißt, wir drücken Steuerung Shift Pfeil rechts.
2 Selected 01 Player sind MIDI Bar 11.
Wunderbar. Und dann drücken wir Steuerung U.
Nicht gespeichertes Projekt.
Ja. Und dann bekommen wir kein nützliches Sprachfeedback leider. Aber was das Ergebnis ist, ist das.
101 Player sind MIDI Bindestrich. Verbunden Bar 1.
Genau. Die beiden MIDI-Items sind jetzt nämlich verbunden.
101 Player sind MIDI Bindestrich. Verbunden.
Ich habe Steuerung Pfeil rechts gedrückt. Wie wir hören, wähle ich immer noch nur das erste Item aus. Das heißt, es gibt jetzt nur noch ein Item. Und wenn wir jetzt dieses Item wiederum kopieren und am Ende wieder einfügen würden, dann hätten wir ein Item, das wiederum zweimal dasselbe Lied beinhaltet. Das heißt, dann hätten wir es schon viermal in unserem Projekt.
Und angenommen, das wäre jetzt kein Lied, sondern ein Loop. Und wir wollten jetzt beim letzten Takt die Sache rausschneiden, weil irgendein Übergang kommt oder irgendwas anderes dort eingefügt werden soll. Auch wenn wir jetzt ein großes Item haben, dieses Item lässt sich wieder beliebig aufsplitten. Das haben wir euch ja beim Thema Audiobearbeitung schon gezeigt. Und das ist beim MIDI nichts anderes. Ihr könnt mit A das Item aufsplitten und natürlich dann auch Versatzstücke rausnehmen wieder, wie es euch beliebt.
Genau, oder eben mit S. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir euch letztes Mal S oder A gezeigt haben. Beide tun nahezu dasselbe. Für euch ist es wahrscheinlich irrelevant, ob ihr S oder A benutzt. Die Kernfunktionalität, nämlich Items zu trennen, ist dieselbe. Das ist sehr gut zu wissen. Wir können das hier kurz demonstrieren.
Bar 11.
Wir gehen zu Bar 11, wir drücken kurz A.
1 Item Update.
Und haben ein neues
2-0.
Item.
3, stopp.
Und an der Stelle gesplittet, wo wir es gerade wieder zusammengesetzt haben. Wir können das jetzt theoretisch kurz demonstrieren, können Steuerung Alt E machen, um in den MIDI Editor zu gehen. Und springen dann einfach zum Ende. So, und dann machen wir hier kurz eine kleine Änderung. Und haben jetzt das Ende, das so klingt. Und beim ersten Item ist das nicht so. Und wenn wir das jetzt wieder zusammenkleben oder verbinden würden, hätten wir ein Item, das im Mittelteil noch das ganz normale, alle meine Endchen-Ende hat und am Ende eben die leicht modifizierte Endung, die ich gerade improvisiert habe.
Wer sich jetzt natürlich zu Recht fragt, ja, warum soll ich denn ein Item aufsplitten, um es im MIDI-Editor zu bearbeiten? Ihr habt recht, ihr könnt auch das ganze große Item im MIDI-Editor bearbeiten, wird dann allerdings irgendwann etwas unübersichtlich. Man müsste dann genau wissen, wo man hin will mit dem Jump, also Steuerung J-Dialog, könnte man dann an die Stelle springen und so weiter. Aber ganz ehrlich, Musikbearbeitung und Musikproduktion kann schon kompliziert und umfangreich genug sein. Da sollte man sich das Leben als Produzent, als Musiker und Musikerin so einfach wie nur möglich machen, finde ich. Bevor wir die Sache für heute abschließen, weil MIDI-Bearbeitung und Musik, das kann ganze Kurse füllen in Semestern, weil MIDI-Bearbeitung und Musikbearbeitung, das kann ganze Kurse füllen, ja, haben wir noch eine Sache, die wir euch zeigen wollen. Viele von uns sind keine guten Pianisten und keine Drummer, träumen aber vielleicht auch mal davon, ein richtig cooles Drum-Solo dahin zu legen. Was könnte man jetzt tun? Entweder man spielt mega langsam alles ein oder man nutzt sogenanntes Step-Recording. Was hat es damit auf sich?
Beim Step-Recording handelt es sich um eine Aufnahme, die allerdings nicht so funktioniert, wie wir das gerade getan haben. Das heißt, wir drücken Aufnahme und dann wird einfach alles aufgenommen, was passiert, sondern es handelt sich quasi um eine halbautomatische Aufnahme. Wir gehen quasi in den MIDI-Editor und wählen dort Step Recording aus. Ab diesem Zeitpunkt ist Reaper quasi in der Aufnahmefunktion. Ich demonstriere das kurz und entferne alles, was wir hier haben. Das heißt, die beiden Items. Was wir dafür als erstes tun müssen, ist, dass wir ein MIDI-Item anlegen müssen, das eine gewisse Länge hat. Ansonsten wird Reaper nämlich nicht über die Grenzen des Items hinaus aufnehmen. Das ist relativ wichtig, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Das mache ich am besten mit der Time Selection. Die haben wir auch in der letzten Folge schon angeschnitten. Dazu muss man sagen, dass Step Recording zwar sehr komfortabel, aber halt, wie ihr vielleicht schon bemerkt, schon relativ fortgeschritten ist. Wir nutzen die Time Selection. Das sind die Tasten direkt neben der Rücklösch-Taste. Die zweitlinks davon, SZ ist das, wenn ich mich nicht irre.
Selektion start.
Und beginnen die Time Selection und dann
Bar 15.
Machen wir die mal hier 4 Bars lang. Ich bin ein bisschen zu weit im Projekt, aber das ist egal. Beenden die Time Selection hier.
Selektion end.
Mit dem Akzent, die Taste direkt neben der Rücklösch-Taste auf meiner Tastatur. Und gehen auf den Hinzufügen-Menü.
2%.
Und da können wir
neues MIDI-Item Shift plus EINFGN.
Genau das auswählen. Shift plus einfügen erfüllt denselben Zweck.
Nicht.
Und dadurch, dass wir eine Time Selection ausgewählt hatten, ist das MIDI-Item jetzt 4 Bars lang und das reicht für unsere Zwecke völlig aus.
1.
Und ich kann das jetzt öffnen im MIDI-Editor mit Steuerung Alt E.
MIDI.
Da ist nichts drin, wie wir hören, wenn wir Pfeil links und rechts drücken. Stille. Wir wollen doch jetzt das Aufnehmen, allerdings nicht über die Aufnehmen-Funktion, denn wir sind so schlecht im Spielen oder wissen einfach nicht, was wir spielen sollen, dass wir das nicht über die normale R-Aufnahme-Funktion tun wollen oder können. Wir wollen stattdessen Step Recording nutzen. Step Recording zeichnet die Noten auf, die wir auf unserer Klaviatur drücken, allerdings nicht die Länge. Die stellen wir vorher in Reaper ein. Das heißt, wenn wir einen sehr, sehr schnellen Drumbeat mit 32. vielleicht sogar 64. Noten spielen wollen, müssen wir den vorher nicht geübt haben über Wochen, damit wir ihn einigermaßen akkurat performen können. Sondern wir müssen nur wissen, wie lang die Note sein soll. Wir müssen wissen, wo die Note auf unserer Klaviatur, beispielsweise auf unserem MIDI-Keyboard, liegt. Und dann müssen wir die Note nur drücken, nachdem wir in Reaper vorher eingestellt haben, was aufgezeichnet werden soll und wie lange es aufgezeichnet werden soll. Das demonstriere ich kurz. Wir stellen einfach unser Raster wieder auf Viertelnoten. Denn das sagt der Step-Recording-Funktion, was wie lang aufgezeichnet werden soll. Und dann schalten wir Reaper in den Step-Recording-Modus. Das geht über ein Menü. Dafür drücken wir die Kontextmenü-Taste.
Kontextmenü-Menü.
Und drücken Pfeil runter.
Datei unter Menü D, bearbeiten unter Menü D, navigieren unter Menü N, Optionen unter Menü O.
Da gehen wir rein.
Editor und Projekttransport koppeln aktiviert D.
Und gehen nach oben.
Menüs-Werkzeug, MIDI-Editor, Mausmodifi, alle MIDI-Eingänge für Step-Recording verwenden A.
Genau das wollen wir machen. Es ist wichtig, dass diese Aktion eingeschaltet bleibt, bis ihr sie ausschaltet. Wenn ihr sie nie ausschaltet, wird Reaper alles aufzeichnen, bis das MIDI-Item voll ist. Das heißt, wir drücken jetzt hier drauf. Danach sind wir wieder zurück im MIDI Editor und Step Recording ist eingeschaltet. Und was wir jetzt tun, ist einfach Noten auf unserem Keyboard zu spielen. Ich habe diese 6 Noten gespielt und Reaper hat diese aufgezeichnet. Und nach jeder Note hat Reaper geschaut, okay, wie lang war das Raster eingestellt. Viertelnote, hat also die Note wahrgenommen, hat sie aufgezeichnet, automatisch die Länge auf eine Viertelnote festgelegt und hat danach den Cursor automatisch weiter bewegt, damit die nächste Note entsprechend aufgezeichnet werden kann. Das Ergebnis können wir uns jetzt direkt live im MIDI-Editor anschauen. Und wir können mit der Leertaste abspielen. Wir bemerken direkt, okay, die Noten sind sehr aneinander anschließend. Sie sind genau eine Viertelnote lang. Und wir bemerken, die letzten Noten, die keine Viertelnoten, sondern halbe Noten hätten sein sollen, sind auch Viertelnoten, weil wir das Grid nicht rechtzeitig geändert haben. Das heißt, wir hätten nach dem Drücken der ersten vier Noten das Raster auf halbe Noten umstellen müssen und hätten dann zweimal das G drücken können, um es aufzuzeichnen, damit es auch entsprechend Achtelnoten werden. Was lernen wir daraus? Step Recording ist auch nicht ganz so einfach. Step Recording tauscht quasi das effiziente und lang gelernte Spielen eines Instruments ein gegen das exakte Wissen über das Stück, das man spielen möchte. Das heißt, wenn ihr ein Instrument gut spielen könnt, aber gar nicht genau beschreiben könnt, was ihr spielen wollt, dann nehmt ihr ganz normal die Aufzeichnungsfunktion von Reaper. Wenn ihr dagegen ein Instrument nicht so gut spielen könnt, aber ziemlich genau wisst, was ihr spielen wollt, ohne dass ihr es wirklich gut spielen könnt, dann könnte Step Recording euch helfen, das zu bekommen, was ihr wollt. Nämlich die Noten erstmal sofern in den Rechner eingespielt bekommen und einigermaßen akkurat und nah an dem, wo ihr hin wollt, dass ihr danach die Feineinstellung und die Feinbearbeitung im MIDI-Editor von Reaper vornehmen könnt.
So ist es. Auf jeden Fall ein sehr praktisches Werkzeug. Aber bitte jetzt nicht vergessen, falls ihr das gerade mit uns parallel nachgemacht und nachgespielt habt, Step Recording auch wieder auszuschalten, falls ihr gleich vorhabt, noch ein wenig weiter zu experimentieren. Was gäbe es sonst noch zu sagen? Eine Sache, die auch beim Musizieren sehr wichtig ist, sind natürlich diverseste Arten von Effekten. Die kann man auch natürlich auf eine MIDI-Spur anwenden, so wie wir es euch letzte Woche gezeigt haben mit F, und dann landet ihr im Effektfenster A für Effekt hinzufügen und dann kann es auch schon losgehen. Eine Kleinigkeit, die allerdings, und da gebe ich offen zu, ich habe es immer noch nicht verstanden, warum das so ist, eine Eigenheit bei MIDI-Spuren und MIDI-Items ist, bei Audio-Items kann man auch Effekte nur auf ein Item legen und den Rest der Spur unberührt lassen. Bei MIDI geht das nicht. Ich kann nur die gesamte MIDI-Spur mit einem Effekt versehen. Toni, kannst du mir irgendwie verraten, warum das so ist?
Allerdings, du kannst auch auf MIDI-Items Effekte legen. Allerdings hat das was mit der Verarbeitungsreihenfolge zu tun. Effekt-Plugins auf Items werden immer verarbeitet, bevor sie überhaupt den Trackbus erreichen, auf dem ja auch das Plugin, das Instrument überhaupt liegt, um aus dem MIDI überhaupt erst Audiodaten zu erzeugen. Das heißt, der Effekt wird quasi auf das Item angewandt, bevor es überhaupt in tatsächliche Audiodaten umgesetzt wird. Was man damit machen kann, ist beispielsweise auf das Item einen Effekt legen, der die MIDI-Daten manipuliert. Wenn man beispielsweise, so wie ich das gerne mache, nicht unbedingt Keyboard spielt, sondern aufzeichnet vom Mikrofon mit besagtem Doubler, was wir vorhin kurz gehört haben, was dazu in der Lage ist, Gesang in MIDI-Daten umzusetzen. Und ich schaffe es aber nicht, eine bestimmte Oktave zu treffen und singe stattdessen eine Oktave tiefer, kann ich auf mein MIDI-Item einen Effekt packen, der mein MIDI-Daten automatisch eine Oktave nach oben transkribiert. Das würde automatisch die MIDI-Daten nehmen und eine Oktave nach oben transponieren, bevor überhaupt das Instrument getriggert wird und damit das Instrument mit der von mir gewünschten Oktave erreichen. Was allerdings nicht funktioniert, ist, die Audiodaten auf dem Item zu manipulieren, einfach weil es die Audiodaten zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht gibt. Weil zu dem Zeitpunkt das MIDI noch gar nicht den Track erreicht hat, wo das MIDI effektiv in Audiodaten umgebaut wird. Das ist ziemlich erweiterter Kram, den wir hier gerade diskutieren, aber für die Leute, die sich vielleicht schon ein bisschen länger mit MIDI beschäftigen, es gibt ja auch einige von uns, die teilweise in den 90ern selber mit Synthesizern rumgespielt haben, für die ist es vielleicht ganz interessant, das mal gehört zu haben. Aber das ist hauptsächlich der Grund, warum man mit Audio-Plugins auf MIDI-Items nicht viel erreicht, wenn das Instrument selbst erst auf dem Track installiert ist. Man kann natürlich in einem sehr, sehr erweiterten Kontext, wenn man das möchte, das MIDI-Instrument auch auf einem Effekt installieren und könnte dann auf diese Art und Weise auch direkt ein Audioverarbeitungs-Plugin hinter diesem Instrument auf dem Item instanzieren. Allerdings, ehrlich gesagt, habe ich das noch nie gebraucht, aber theoretisch ist es möglich.
Wir sollten uns überlegen, ob wir nochmal eine erweiterte vierte Folge machen, fällt mir nämlich gerade so ganz spontan ein. Es gibt nämlich noch einige Sachen, die man eigentlich in Reaper wissen müsste, um vernünftig mit Reaper zu arbeiten. Ich werfe jetzt einfach mal das Stichwort Envelopes, also Automationen, in den Raum. Mhm. Automation heißt zum Beispiel, ich habe jetzt ein Stück, das geht zwar 4 Minuten, ich möchte aber, dass es langsam ab 3:30 ausblendet. Oder ich habe einen Effekt, der soll aber nur auf der Gesangsspur immer beim letzten Wort quasi der Strophe oder so kommen. Oder. Viele gute Gründe, automatisiert zu arbeiten. Darüber sollten wir, finde ich, auf jeden Fall vielleicht in einer vierten Folge nochmal sprechen. Und vielleicht gibt es ja auch noch das eine oder andere, was dem Toni einfällt, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, was aber eigentlich unbedingt nochmal erwähnt gehört, wenn man vorhat, wirklich ausgiebigst mit Reaper zu arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Es gäbe noch, also Reaper an sich ist ja so ein komplexes Programm. Ne? Wir könnten noch Marker besprechen, eine Sache, die wahrscheinlich in Hörspielen sehr nützlich ist oder generell auch in Musikstücken, wenn man beispielsweise festlegen möchte, an der Stelle soll meine Strophe 1 beginnen, an der Stelle meine Strophe 2, hier kommt die Bridge hin und so weiter und so fort. Dafür sind Marker nützlich oder Regionen. Es gibt generell noch so viele Sachen, auch den MIDI-Editor haben wir gerade erst ansatzweise an der Oberfläche thematisiert. Es gibt viele, viele, viele Themen, die wir hier nicht diskutieren konnten, einfach weil der Zeitrahmen nicht ausreichend ist. Aber ihr könnt uns da ja bei unterstützen, wenn ihr das möchtet. Beispielsweise, indem ihr sagt, ja, es gibt hier eine Sache, die würde mich interessieren. Schreibt es einfach gern in den Offsite, in das Offsite-Forum, in den Thread, der dafür erstellt wurde, für diese Podcast-Folgen. Wenn ihr also etwas hören wollt, lasst es uns gern wissen, über welchen Weg auch immer, schreibt eine E-Mail. Kommt in die WhatsApp-Gruppe, das ist völlig kostenlos. Dort sind viele, viele Leute drin, die gerne jederzeit helfen und einfach diskutieren, wenn ihr das möchtet. Und lasst uns wissen, wenn ihr etwas Spezifisches hören wollt, das wir hier noch nicht diskutiert haben. Ansonsten machen wir uns natürlich auch selbst Gedanken, was euch noch interessieren könnte.
Wir sollten, glaube ich, auf jeden Fall mal über Complete Control sprechen und dieses ganze Bedienkonzept hinter NKS. Das ist ein Standard, der von der Firma Native Instruments entwickelt wurde. Ach, wir sollten so vieles. Aber eines sollten wir jetzt auf jeden Fall noch tun, finde ich. Wir haben jetzt mit diesem ekelhaften, piepsigen Synthesizer rumgeackert. Hast du ganz spontan ein Instrument, bei dem du sagen würdest, das ist aktuell mein absolutes virtuelles Lieblingsinstrument?
tatsächlich kein spezielles, wo ich sage, das kann ich mit allem spielen und es kommt immer was Tolles dabei raus. Vor allem die meisten davon klingen nicht einfach nur toll, wenn man alle meine Entchen spielt. Da muss schon ein bisschen mehr passieren. Also ich finde sicherlich ein Instrument, indem ich unsere gerade getätigte Aufnahme kurz einspielen kann und es wird sicherlich etwas besser klingen als der Resynth. Schauen wir mal.
Ich glaube nämlich, wir haben nämlich eine Sache noch nicht gemacht. Was nützt einem das beste Instrument, wenn wir keine Presets auswählen können? Wir müssen ja nochmal schauen, wie kommen wir eigentlich, wenn wir ein größeres Instrument haben, eventuell an Presets?
Das stimmt natürlich und das ist tatsächlich etwas schwierig und allein dafür lohnt es sich wahrscheinlich schon, eine extra Folge für diesen Podcast zu machen, denn es gibt kein einheitliches System, über das die Presets zugänglich werden. Das hängt je nach von Instrument ab. Es gibt Instrumente, die ihre Presets über den Dialog, den wir letztes Mal schon diskutiert haben, zugänglich machen, der also in dem Effekt-Window, in dem Effektfenster, wo man F drückt, gibt es ja diese Preset-Liste, diese in dieser Preset-Liste auftauchen. Allerdings tun das die allerwenigsten. Die meisten Plugins und Instrumente bieten eine Preset-Auswahl über ihre eigene Oberfläche und die sind meistens nicht zugänglich. Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man an die Einstellungsmöglichkeiten des Instrumentes und an die Auswahl herankommt. Die erste und wahrscheinlich meistgenutzte ist besagtes Complete Control. ja, eine Umgebung von Native Instruments, über die es sich wahrscheinlich lohnt, allein schon einen ganzen Podcast zu machen, einfach um ihn von vorne bis hinten durchzudiskutieren und euch nicht in eventuelle Geldfallen laufen zu lassen, denn das Ganze ist zwar nicht in einem negativen Kontext, aber es ist trotz allem eine Geldfalle, also man kann sehr, sehr, sehr viel Geld investieren in die Instrumente, die es in diesem Ökosystem gibt, und in diese Falle würde ich euch sehr ungern laufen lassen. Aber das ist wahrscheinlich das größte Ökosystem, bei dem man Instrumente kaufen und dann entsprechend verschiedene Instrumente auswählen kann, was allerdings nur im Zusammenhang mit einem solchen Keyboard funktioniert. Es gibt allerdings auch Instrumente, die außerhalb dieses Complete Control Ökosystems nutzbar sind, natürlich, sehr, sehr viele sogar. Und die zweite Option ist, dass wir, die Reaper Access Community, diese Instrumente nehmen und mit sehender Hilfe Presets entwickeln, die dann wiederum in Reaper geladen und dann genutzt werden können, um die Instrumente zu laden. Aber wie Christian schon sagte, das alles ist wahrscheinlich genug Material für eine neue separate Podcast-Folge, sofern es denn gewünscht wird.
Genau, aber zumindest, damit wir nochmal was anderes heute gehört haben, fällt dir spontan ein Instrument ein, was wir mal reinladen könnten?
Ja, natürlich. Ich werde hier einfach kurz ein Instrument für uns laden.
1-8-FE-1-Liste hinzufügen, Entfernliste 1-Liste, VS.
Ich einfach der Einfachheit, weil ich hier keinen Complete Control konfiguriert habe und nichts, nämlich wahrscheinlich wirklich den Bass-Level oder so. So, ich habe hier einfach mal einen Bass auf unsere Noten gelegt, die wir ja gerade eingespielt haben, vor dem Step-Recording. Das Ganze klänge dann beispielsweise so.
Stop.
Und in unserem zweiten Item, das wir ja am Ende klein wenig bearbeitet haben.
18, 3.
Stop. Wunderbar. Wie ihr sicherlich hört, klingt das Ganze immer noch sehr elektronisch, sehr MIDI, wie man sagen würde. Also man merkt durchaus, dass das nicht von einem Menschen gespielt wurde, jedenfalls von keinem Bassisten oder von einem sehr jungen Anfänger-Bassisten. Aber das ist die ganze... Ja, das ganze Talent des Arrangements in DAWs, in Reaper insbesondere, aber generell mit MIDI, ein ganzes Themenfeld des MIDI-Mockups, in dem man versucht, MIDI so zu modifizieren, zu bearbeiten und hinzuschieben und zu machen und zu tun, dass es am Ende so klingt, als wäre es tatsächlich eine natürliche Performance, was ein gewisses Problem oder eine Schwierigkeit, eine Anforderung darstellt, weil jedes Instrument, das virtualisiert ist, anders reagiert, anders gesteuert werden muss, andere Befehle braucht, besonderes Fingerspitzengefühl braucht. Und ja, das ist ein ganzer Zweig der Audiobearbeitung an sich, und natürlich kann man an der Stelle nicht auf alles eingehen, was dafür wichtig ist.
Genau, aber ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wie man es schafft, irgendwelche Musikdaten, MIDI-Daten in Reaper zu bekommen, wie man etwas einspielen kann, auch mit einfachsten Mitteln, nur um erstmal des Spielens wegen, um ein wenig herum zu experimentieren. Es gibt eine ganze Reihe an Instrumenten, ob nun for free, ob nun low budget oder im High-End-Bereich. Und selbst bei low budget gibt es viele Sachen, die nicht wirklich schlecht sind und den teuren Riesen, sag ich mal, oftmals auch in nichts nachstehen. Viele davon können als Standalone-Plugin genutzt werden. Viele brauchen Native Instruments Contact. Das ist eine, ich nenne es mal, Sampling-Oberfläche, auf der viele Instrumente laufen. Wenn ihr euch nach kostenlosen Instrumenten umschaut, bedenkt das immer. Also sobald da steht Runs in Free Contact Player, könnt ihr davon ausgehen, okay, das kriege ich so ohne weiteres in Reaper nicht zum Laufen. Wer Bock auf einen guten und auch bedienbaren Synthesizer hat, es gibt Surge XT. Surge allerdings nicht wie die Suche, sondern wie bei der Band Such a Surge, wer die vielleicht noch kennt aus den 90ern. Also S-U-R-G-E geschrieben, neues Wort, Großbuchstaben XT. ist ein Instrument, was dafür, dass es kostenlos ist, wirklich eine sehr gute Figur macht, muss ich sagen, oder, Toni?
Surge XT ist ein sehr, sehr, sehr umfangreicher Synthesizer, der auch mit einigen Presets kommt. Das heißt, da kann man sich durchaus durchnavigieren. Der große Vorteil ist, dass Surge XT aktuell der am besten bedienbare Software-Synthesizer ist, den es gibt. Ermöglicht sehr, sehr, sehr viele Optionen und Funktionen und Einstellmöglichkeiten, hat allerdings dadurch den Nachteil, dass er sehr überwältigend sein kann und wahrscheinlich sehr überwältigend wirkt auf alle Personen, die keinerlei Funktionen oder keinerlei Erfahrung haben mit den Funktionen eines Synthesizers, mich eingeschlossen. Ich habe mir schon seit Jahren mal vorgenommen, mich hinzusetzen, um mir tatsächlich mal die ganzen Spezifika anzuschauen und zu verstehen, wie funktioniert das alles. Allerdings ist die ganze Synthesizer-Verwendung, Einstellung, wie kann ich das machen, dass das bei rauskommt, indem ich welchen LFO benutze und so weiter. Das sind alles Feinheiten, die sehr, sehr komplex sind und die sehr spannend sind. Wen das also interessiert, der kann sich da sicherlich viele, viele Stunden rein vertiefen und vor allem werdet ihr nicht behindert von der Barrierefreiheitsproblematik. In Surge XT ist alles zugänglich und wenn ihr dazu das auch sehr gut zugängliche Manual lesen wollt, das es allerdings nur in englischer Sprache gibt, dann tut das gern und experimentiert und erzeugt ein paar richtig coole Synthesizer-Klänge, denn mit Surge XT ist das definitiv möglich, aber geht davon aus, es ist kompliziert und es wird wahrscheinlich etwas Zeit dauern, aber in jedem Fall ist es sehr, sehr spannend, die ganzen Presets, die schon dabei sind, einfach mal durchzuhören und zu schauen, was man denn da so findet.
Eine weitere Firma, die ich euch auch ans Herz legen kann, ist die Firma Sample Science. Die haben einige kostenlose Instrumente. Man muss ehrlich dazu sagen, von der Qualität her ist es zwischen, sag ich mal, unterem Mittel bis hervorragend, ist alles mit dabei. Aber es läuft alles auch standalone im Reaper mit angeschlossenem MIDI-Keyboard. Die Parameter der Instrumente sind zum Beispiel beim Klavier über den Parameterdialog wunderbar aufrufbar. Es gibt ja zum Beispiel das 90s, 60s Piano. Das klingt ja ein wenig wie aus einem alten Western Saloon irgendwie, ja, aus alten Western Filmen, so leicht verstimmte Note. Vielleicht für alle diejenigen, was die gerne Lo-Fi oder ähnliche Klänge mal produzieren wollen, ist auf jeden Fall for free und ein bisschen um rumzuklimpern auf jeden Fall gut geeignet. Und es gibt dann noch viel, viel mehr. Wie gesagt, das ist ein Fass ohne Boden inzwischen, das mit den Instrumenten. Ich frage mich ja immer, wie die sich alle halten können. Irgendwie so viele Firmen, die Instrumente programmieren und samplen, das ist schon der Wahnsinn. Also wenn ihr das mal googeln wollt, da könnt ihr ganze Nachmittage und Abende mit verbringen, euch da mal durch Demos und so weiter durchzuhören. Ja, haben wir sonst noch was für heute zumindest zu ergänzen?
Von meiner Seite aus nicht, denke ich.
Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Experimentieren, beim Spielen und denkt immer dran, ihr könnt nichts kaputt machen, wenn ihr euch irgendwie verspielt habt und der Meinung seid, das war jetzt mal völlig daneben und ich habe im MIDI-Editor jetzt irgendwie alle Noten verhunzt und irgendwie alles das durcheinander gebracht, was nicht durcheinander gebracht gehört, dann ist Steuerung Z auch hier euer Freund. Damit könnt ihr jede kleine Aktion wieder rückgängig machen. Und im Zweifelsfall Item löschen und nochmal neu spielen. In diesem Sinne, wir sagen viel Spaß, obwohl wir gesagt haben, mit Folge 3 war es das gewesen, aber beim Aufnehmen haben wir selber gemerkt, oh, da ist noch, glaube ich, einiges an Klärungsbedarf. Wir sagen einfach mal bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.